akquirieren und finden, also finden und akquirieren, aber gleichzeitig ist es halt so, dass wenn ich aktiv bin, ergeben sich Möglichkeiten und dann ist die Frage, schnappe ich zu oder nicht?
Sound of Business, der Schaffen wir Podcast, bei dem wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensgeschichte zu teilen und andere damit zu inspirieren. Heute der ExpertInnen-Talk mit konkreten Tipps rund ums Unternehmertum. Mit Host Christoph Hahn und
Kamis Kornsal-Vajaga.
Experte für
Startups und Gründungen.
Mein persönlicher Tipp:
Über Geduld kommt der Erfolg.
Sound of Business, der ExpertInnen-Talk.
Hallo Kamis.
Hi Christoph.
Kamis, wenn ich jetzt sage, ich möchte gründen, wo starte ich da eigentlich? Brauche ich zuerst die Idee und dann erst den Plan oder geht es auch, wenn ich einen Plan habe, aber mir die Idee eigentlich noch fehlt?
Also eine Idee ist natürlich wichtig und toll, aber an der Idee wird es jetzt nicht quasi liegen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das liegt mehr an der Umsetzung und dazu gehört natürlich ein Plan. Mittlerweile gibt es natürlich, es gibt ja hunderte Millionen Ideen auf der Welt und durch KI beispielsweise kann ich auch wiederum Ideen erstellen, generieren. Also ich muss nicht immer der quasi sein, der die Idee hat. Ich kann ja auch mich mit anderen zusammentun und dann quasi diese Idee umsetzen. Aber worauf will ich hinaus? Die Idee ist nur quasi ein Teil der Seite. Du brauchst viel mehr. Es geht um das Team, es geht um die Erfahrung, es geht einfach um die Umsetzungspower. Und bevor ich da quasi starte, ist es wichtig, dass ich mal die Idee auch validiere, mir anschaue, wer ist die Zielgruppe, wie schaut der Markt aus, wer ist die Konkurrenz, wie kann ich mich differenzieren. Dann teste ich das, schärfe immer wieder meine Idee weiter und beginne schon das Produkt mitzuentwickeln und gehe damit einen ersten Prototypen auf den Markt, damit ich teste, funktioniert das oder nicht. Und wenn ich sehe, ja, da ist Interesse, idealerweise habe ich dann schon gegründet oder gründe ich dann oder leite den Prozess an und komme auch zur Wirtschaftskammer, um quasi die Unterstützung zu bekommen.
Diese Meilensteine am Anfang, was sind denn da so die größten, würdest du sagen? Du hast jetzt schon ein bisschen was angesprochen, aber wenn man so jetzt 3, 4, 5 herauspickt, was würdest du da nennen?
Also das Erste ist sicher mental. Wenn ich jetzt noch nicht gegründet habe und nicht unternehmerisch davor aktiv war, traue ich mir das zu machen, ist es doch nicht zu risikoreich, was ich übrigens in Österreich nicht für die Realität erhalte. Also man kann auf alle Fälle gründen hier, ohne jetzt quasi zu viel Risiko einzugehen. Aber man hat das im Kopf, oder? Man hat das im Kopf, diese Barriere, diese mentale, kann ich das machen? Habe ich genug Geld? Will das hier jemand überhaupt? Dann auch nutzen mein Produkt etc. Das ist das Erste. Das Zweite ist, kenne ich meine Zielgruppe, den Markt und die Konkurrenz? Weiß ich, wie ich mich differenzieren kann? Das heißt, habe ich genug Testdaten, Ergebnisse, Auswertungen? Auch das ist wichtig. Das Dritte ist, natürlich brauche ich ein Team, ja, nein, und wie finde ich diese Leute? Das Vierte, wie schaut es mit den ersten Kunden aus? Schaffe ich auch erste Kunden, Pilotkunden für mich zu gewinnen? Und fünftens natürlich allgemein die Finanzierung. Brauche ich Förderungen? Brauche ich privates Kapital? Idealerweise teste ich zuerst, hole ich zu schnell Kapital rein, außer in gewissen Bereichen, wo es extrem wichtig ist. Und dann geht's in die Umsetzung.
Du hast jetzt sehr viele wichtige Themen angesprochen. Wir werden die ja auch im Zuge unserer Staffel immer wieder hören, mit Expertinnen und Experten und auch mit Unternehmen darüber sprechen. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du auch eine Frage hast rund um das Thema Gründen, einfach eine Mail an schaffenwir@wko.at oder einen Kommentar in den Social Media Kanälen der Wirtschaftskammer Österreich oder auch TikTok, das fand ich easy. Auch da geht's. Einfach ja deine Frage und stellen und wir nehmen die dann auch gerne in unsere Podcast-Folge mit rein. Kamis, jetzt bist du ja tagtäglich mit Unternehmen in Kontakt und auch mit potenziellen Gründerinnen und Gründern. Was sind denn da so die Fragen, die da immer zuerst kommen?
Ich würde unterscheiden zwischen Startups auf der einen Seite und Nicht-Startups auf der anderen. Wir haben eine sehr enge Definition. 1% aller Neugründungen im Jahr definieren wir als Startup. Da geht es natürlich um hohen Fokus auf Wachstum, Internationalisierung, eine technologische oder soziale Innovation, also gewisse Faktoren. Und die Fragen unterscheiden sich. Ein Gründer kommt oft her oder eine Gründerin. Ja, wie schaut es mit dem Gewerberecht aus? Was brauche ich jetzt zum Beispiel, um quasi das Ganze zu gründen? Können Sie mich dabei unterstützen? Wie schaut es mit der Finanzierung aus etc.? Ich würde sagen, insgesamt kommen Sie etwas unvorbereitet auf uns zu, ohne jetzt zu stark zu differenzieren und zu sagen, okay, die Qualität ist dort oder dort höher. Startups ist ein bisschen anders, ist natürlich eine sehr enge Zielgruppe. Und da sind die Fragestellungen etwas schon anders. Die kommen offen mit einem Pitch-Deck her, so einer Präsentationsunterlage, haben den Businessplan meistens auch schon erstellt, vielleicht sogar schon sind sie in der Entwicklung des Prototypen und fragen gleich nach, okay, wie finde ich Zugang zu weiteren Investoren oder Förderungen? Wie schaffe ich möglichst schnell zu skalieren, zu internationalisieren? Wie schaffe ich meine ersten Kunden zu gewinnen? Also die Fragen unterscheiden sich da auf alle Fälle. Und was auch wichtig ist, man muss ja nicht immer selbst nur neu gründen. Das machen natürlich viele Startups, aber es gibt ja auch quasi die Möglichkeit, einen Betrieb, einen bestehenden zu übernehmen. Also deswegen auch die Betriebsnachfolge, die wir haben in der Wirtschaftskammer, die sich auch genau darum kümmert. Beides auf alle Fälle im Steigen und Wachsen und beides Optionen.
Und man ist immer auch bei dir richtig.
Ja, also ich auf alle Fälle, ich bin zuständig für Startup-Services, also gesamtverantwortlich für die Startups in Österreich und zusätzlich auch stellvertretender Geschäftsführer der Gründerservice Österreich seit diesem Jahr, 2024. Und dahingehend natürlich betreue ich auch alle Arten von Gründern und Gründungen. Das Ziel ist ja eben, diese Zielgruppenstärke durchzumischen, damit beide davon profitieren. Die einen können zum Beispiel mehr Innovation, Technologie etc. reinbringen, die anderen vielleicht wiederum mehr Erfahrung, je nachdem.
Muss ich das vorher eigentlich schon wissen, ja, wo ich hingehöre, wenn ich meine Idee habe? Jetzt ganz einfach gefragt, oder wo schaue ich danach? Oder ist das eh eigentlich, ja, na gut, ich bin Startup, ist eh klar mit meiner Idee. Weil bei manchen Ideen, glaube ich, ist es eindeutig. Bei anderen irgendwie so vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Wo gehöre ich denn eigentlich überhaupt dazu?
Ja, ist eine gute und wichtige Frage. Also rein regulatorisch ist es schon wichtig, weil ich muss ja anschauen, welches Gewerbe passt zu mir, oder? Ich muss mich damit auseinandersetzen und das ist nicht immer hundertprozentig klar. Und je technologischer es wird, oder? Nehmen wir das Beispiel Life Sciences oder wenn ich im Bereich Chemieindustrie irgendwie aktiv mit einem Produkt bin, ist schon wichtig zu wissen, okay, wie schaut es regulatorisch aus, mit dem Gewerbe, schaut es mit Haftungen aus, worauf muss ich da achten mit Hinblick auf Gewährleistungen etc. Aber abseits jetzt davon, vom Regulatorischen, ist es wichtig einfach zu verstehen, wie positioniere ich mich am Markt und dahingehend sollte ich natürlich wissen, wer ist die Zielgruppe? Wie schaut der Markt aus? Ist der lokal, regional, überregional? Wie schaut es mit der Konkurrenz aus? Und wie positioniere ich mich am Markt? Das heißt, es ist schon wichtig, diese Recherche zu machen. Also bevor ich auch überhaupt in die Produktentwicklung gehe, dass ich die Zielgruppe kenne, verstehe, den Markt kenne, damit ich mich selbst richtig einordnen kann. Also du hast einmal das regulatorische Thema und einmal ein nicht regulatorisches Thema, was aber wichtig generell aus unternehmerischer Sicht ist.
Also man hört schon viele Fragen, die man beantworten muss. Kannst du dich an deine Zeit noch eigentlich erinnern, wie du gegründet hast? Du bist ja selber sehr erfolgreicher Gründer, hast ein Unternehmen, zum Beispiel Watchito, gegründet, aber auch noch viele andere. Bist ja bei vielen Pitches dabei, auch bei der South by Southwest unterstützt du in Amerika zum Beispiel. Ja, bist bei Talks, Keynotes und so weiter. Wie war das denn für dich damals jetzt so an deiner Anfangszeit, wie du ja gegründet hast? Was hat dich da so am meisten beschäftigt?
Also ich habe damals mitgegründet im zarten Alter von 24. Da habe ich noch auf der WU studiert, im Bachelorstudiengang und war kurz vorm Abschluss und bin dann zufällig eigentlich in diese Startup-Welt gekommen. Warum sage ich in Anführungszeichen zufällig? Weil ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber es war nicht klar, ob ich jetzt in die Richtung gehe oder nicht. Es gab auch Angebote von großen Unternehmungen, Corporates, auch sehr interessante. Hab aber dann durch Zufall bei einer Karrieremesse der Career Calling dann eben den Mitgründer von Watchito auch kennengelernt mit dem kleinsten Stand, wo er die Idee vorgestellt hat. Und ich konnte mich sehr stark damit identifizieren, nämlich eine Plattform, die jungen Menschen zeigt, welche Möglichkeiten sie im Leben haben, mit kurzen Videos, wo Menschen sich selbst einen Beruf vorstellen. Und ich hatte schon, würde ich sagen, familiär immer diesen Wunsch, den Drang, auch unternehmerisch irgendwann aktiv zu werden. Und dann stand ich vor der Entscheidung und sage, okay, mache ich da jetzt mit oder nicht? Und habe mich dann dafür entschieden. Und natürlich gab es mehrere Hürden und Herausforderungen. Wichtig ist aber zu sagen, ich war nicht der Ideengeber und ich war seltenst auch der Ideengeber, auch zurückzukommen auf deine Ursprungsfrage oder zu Beginn des Podcasts. Man muss auch nicht der Ideengeber sein. Man muss nur die richtigen Leute haben, man muss dran glauben, muss dran arbeiten und die Idee weiterentwickeln und dann wirklich umsetzungsfokussiert sein. Aber ich war damals 24. Ich hatte jetzt nicht so viel berufliche Erfahrung, war ja jünger. Und es war jetzt nicht so, dass das Umfeld war, ja super, boah, dein Unternehmen macht ein Startup. Es gab viele Zweifel auch. Und damit umzugehen, oder? Wie gehst du damit um? Du verdienst nicht viel, vielleicht gar nichts oder investierst dein eigenes Geld. Dann hast du gleichzeitig auch Zweifler, die sagen, kann das wirklich funktionieren oder nicht? Aber gleichzeitig hat es mich auch angetrieben, oder? Hat meine Ambitionen noch quasi verstärkt. Und die Frage ist ja, wie gehe ich damit um als Gründer, Gründerin? Nehme ich das so auf, dass es mich dann beflügelt oder trifft das Ganze ins Negative? Bei mir war es quasi umgekehrt, nämlich ins Positive. Ich habe noch mehr dran gearbeitet, hatte natürlich nicht so viel Erfahrung und Wissen, habe dann on the job mir vieles angelernt, habe auch quasi mit erfahreneren Unternehmen mich versucht auszutauschen, eine eigene Peer Group aufzubauen, wo ich einfach Wissen aufsaugen kann und habe dann vieles getestet, ausprobiert, auch gute Leute ins Unternehmen gebracht und ich glaube, Erfahrung spielt eine große Rolle. Habe ich Erfahrung mit erstens dem Aufbau eines Unternehmens oder der Branche, zweitens habe ich die richtigen Leute um mich, drittens, wie schaut es mit Zugang zu Kapital aus? Damals, 2011, 12, als ich gestartet habe, war die Landschaft anders. Also ich glaube, das realisieren viele gar nicht. Damals waren quasi die meisten Startups, so wie man es kennt, Amel Schlucker, de facto in Österreich. Da gab es noch nicht diese Förderlandschaft, diese Investorenlandschaft. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark weiterentwickelt.
Zu dieser Förderlandschaft werden wir auch eine eigene Folge machen, weil das ist eigentlich ganz wichtig, wie du auch richtig gesagt hast, für die Gründerinnen und Gründer. Ja, wie komme ich ans Geld? Ja, was ich ein bisschen fast überschätzt oder unterschätzt habe, du musst nicht immer selbst die Idee haben. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man irgendwie mit Leuten zusammenkommt. Wie funktioniert das eigentlich am besten in Österreich? Gibt es da so eigene Netzwerke oder am besten auf der Uni oder am besten, keine Ahnung, in der Wohnung mit einem Freund, mit einer Freundin?
Also was wir natürlich oft sehen ist, wenn ich zum Beispiel studiere und zum Beispiel auf der WU oder TU oder sonst wo oder der Med-Uni und ich habe dann studiert mit meinen Kollegen, Kolleginnen und das finden sich dann einfach zusammen, sagen, hey, wir haben eine Idee, wir wollen das umsetzen. Das ist sehr homogen, fachlich und vom Erfahrungsgrad. Was nicht oft immer ideal ist, weil du brauchst auch Heterogenität im Team. Du brauchst jemanden, der das Produkt bauen kann, jemand, der das verkaufen kann, jemand, der Wissen über Finanzen hat beispielsweise. Also es ist nicht mehr ein Vorteil. Aber auf alle Fälle ist es eine Möglichkeit. Was es natürlich gibt, es gibt unzählige Netzwerke mittlerweile. Auch bei der Wirtschaftskammer, die junge Wirtschaft beispielsweise, die Austrian Startups, Startup Life, Netzwerke nur für weibliche Gründerinnen. Das ist alles mittlerweile. Die veranstalten Netzwerkevents, Events allgemein. Das heißt, wichtig, rauszugehen, sich auszutauschen, neue Leute zu finden und die empfehlen das natürlich dann weiter. Es gibt auch ganz gezielte Programme, auch auf Hochschulen, zum Beispiel das ECN-Netzwerk, Entrepreneurship Center Network, wo 25 bis 30 Hochschulen in Österreich quasi Teil davon sind, ein eigenes Entrepreneurship Center quasi in der Hochschule haben. Auch die versuchen das gezielt voranzutreiben. Ist aber auf alle Fälle sehr wichtig, nämlich, dass ich das richtige Team finde. Und manchmal ist es ein Match von Beginn an, aber manchmal ist es ein Prozess, der dauert Jahre, bis ich das richtige Team zusammen habe. Aber das kann dann wirklich ausschlaggebend sein.
Ich habe auch schon mit Christina von der CA Leder Manufaktur gesprochen oder auch Creme de la Creme, die Julia. Und beide sind sehr mutige Frauen, die haben beide ein Studium gemacht auch und haben gesagt, nein, aber eigentlich interessiert es mich jetzt nicht mehr, jetzt ein bisschen salopper formuliert, sondern ich mache mal ganz was anderes und habe eine Lehre, eine Meisterprüfung auch gemacht. Ein Weg, der mittlerweile ja auch geht, oder? Also ich glaube, man kann von jeder Seite das Ganze anlegen und einfach versuchen, aber man braucht halt immer Mut dazu.
Also auf alle Fälle und zu Creme de la Creme und Julia habe ich dann auch eine eigene Vorgeschichte. Aber kurz zur Frage selbst. Also es sind ja nicht nur Studierende, die gründen. Also im Durchschnittsalter zum Beispiel im Startup-Umfeld in Österreich plus minus 37 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter eines Gründers, Gründerin in einem Startup in Österreich. Bei klassischen Gründern, Gründerinnen ist es auch ähnlich. Das heißt, ich kann aus dem Studium rauskommen, ich kann aus der Schule beispielsweise, wir sind auch immer mehr jüngere Personen, die gründen, gibt es auch unzählige Beispiele in Österreich. Es kann sein, dass ich aus einem großen Unternehmen komme, aus einem öffentlichen Institut oder von der Familie heraus mit dem Familienbetrieb quasi das mitgestaltete Neugründe etc. Es gibt auch zum Beispiel ein tolles Startup in Österreich namens Lamy. Ist eigentlich der perfekte Fall einer Betriebsnachfolge, Versicherungsbüro, was digitalisiert wurde mit einem neuen Produkt, das Skalierbarkeit zulässt und plötzlich sind sie unglaublich international erfolgreich aktiv. Also aus der Betriebsnachfolge ein Startup gemacht. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven dahingehend, wie ich mich zusammenfinde. Also es ist nicht nur aufgrund des Studiums etc. Und das ist auch nicht immer ein Vorteil. Jetzt nur kurz zur Creme de la Creme, weil damals war ich ja noch unternehmerisch aktiv und damals haben sie neu eröffnet. Und damals gab es noch nicht diese Art von Stores so oft, wie es jetzt aktuell in Wien der Fall ist. Mittlerweile, jede Woche hast du was Neues, oder?
Ja.
Einen neuen Design, eine neue Atmosphäre. Und Creme de la Creme war wirklich einzigartig damals. Bin dann hingegangen, als einer der ersten Kunden war so begeistert, hat darüber berichtet, Reviews geschrieben etc. Und das hat sich natürlich in meinem Netzwerk geteilt. Und dann sind eigentlich viele Leute aus meiner Umgebung zu Creme de la Creme gegangen. Und deshalb kenne ich auch die Julia. Super, super Geschäft auf alle Fälle. Ja.
Sehr gut. Kunde der ersten Stunde sozusagen.
Genau.
Aber ja, durchs Reden kommen die Leute zusammen oder heutzutage auch über Social Media, logischerweise.
Absolut. Also, so viele. Also, ich würde immer so nicht nur Offline-Möglichkeiten mir anschauen. Das ist auch wichtig, natürlich vor Ort zu sein, aber natürlich hast du unzählige Plattformen, die auch eben ermöglichen, dass ich Mitgründer für mich finde. Es gibt ja erstens für die Betriebsnachfolge eine eigene Plattform, aber auch für Startups gibt es auch Plattformen, wo ich zum Beispiel technische Mitgründer suchen kann, finden kann etc. Oder auch über LinkedIn oder über gemeinsame WhatsApp-Gruppen. Ich glaube, es ist schon eine Mischung aus gezieltes Akquirieren und Finden, also Finden und Akquirieren. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass wenn ich aktiv bin, ergeben sich Möglichkeiten. Und dann ist die Frage, schnappe ich zu oder nicht?
Gute Worte von dir. Ja, zum Abschluss noch zwei kurze Fragen. Die eine Frage mal, du bist doch Pitch-Berater, das heißt, du begleitest auch ja am Weg zur perfekten Pitch, wenn man so möchte. Was ist denn da so besonders wichtig? Wie startet man da rein?
Warum machen Startups oder man pitchen Startups, um Geld aufzustellen, oder? Man pitcht bei potenziellen Investoren, bei Förderstellen etc. oder bei irgendwelchen Pitch-Events. Und natürlich, ich sehe sehr, sehr viele Pitches. Ich habe selbst früher gepitcht. Mittlerweile wird es wahrscheinlich schwierig für mich sogar selbst wiederum, was zu präsentieren. Aber ich höre natürlich viel mit, bin in vielen Jurien etc. Vorher will ich nur sagen, der Weg muss nicht immer sein, dass ich von Beginn an Kapital aufstelle. Und das sehen wir auch, dass sich da im Markt wieder wandelt. Vor 10 Jahren war das so, das sogenannte Bootstrapping. Dann hatten wir jahrelang massiv viel Kapital. Und das hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten wieder geändert, dass auch Startups, vor allem im Softwarebereich, mehr darauf schauen, dass sie eben aus der eigenen Stärke heraus durch Umsatzgenerierung sich finanzieren können, indem sie zum Beispiel erste Pilotkunden für sich finden, die das dann auch finanzieren. Jetzt zum Thema Pitch. Trotzdem ist es wichtig, weil es hilft mir auch dabei, wie ich mich verkaufe. Oder? Und beim Pitch hast du eine klare Standardstruktur. Da haben auch natürlich Vorlagen, aber gleichzeitig kann man das natürlich über ChatGPT und Co., wie die alle heißen, auch raussuchen, ganz einfach. Und wenn du dieser klaren Struktur folgst, mit Mission Statement, Problem, Lösung, Zielgruppe, Markt, USP, etc., etc., dann kannst du jetzt nicht so viel falsch machen. Wichtig ist, es ist am Ende auch trainieren. Das heißt, ich kann das Präsentieren trainieren. Als ich begonnen habe, war ich viel schüchterner, war schwierig für mich. Je mehr ich übe, je mehr ich es auch probiere, je mehr ich Feedback aufsammle, desto besser wird auch meine Präsentationstechnik. Sowohl der Inhalt, was ich präsentiere, aber auch das, was ich sage. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig. Nervosität ist immer da, selbst wenn ich jetzt präsentiere. Aber es gehört gemacht. Und wenn etwas nicht gut läuft, dann läuft es nicht gut und dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Also durch eine Übung wird man halt Meister bzw. Meisterin halt. Das ist eine klare Struktur, trainieren. Und dann, es ist ja nicht nur mit dem Präsentieren fertig, sondern die Fragen danach, die kommen, oder? Das ist, dass ich mich auch darauf vorbereite, was kommen denn für Fragen, mögliche Fragen. Auch das kann antrainiert werden. Auch dafür kann ich unzählige Tipps geben, worauf quasi Investoren besonders achten. Und das schließt eigentlich dann eine gute Präsentation ab. Das Wichtigste auch wiederum, kurz und bündig, schauen, wie schaffe ich etwas Komplexes relativ leicht zu erklären, sodass es nahezu jeder versteht. Selbst meine Großmutter oder Großvater beispielsweise. Dann kann ich nicht mehr so viel falsch machen. Und du wirst nicht immer jeden überzeugen können. Fertig aus. Das musst du dich abfinden. Manche werden sagen, super Sache. Und manche werden sagen, selbst wenn die Idee super ist, wenn du viel Erfolgsmetriken schon aufzeigen kannst, wenn ihr sehr erfolgreich seid, wenn sie sagen, nein, interessiert mich nicht. Und das hat verschiedenste Gründe. Und das ist völlig okay. Und ich glaube, das zu akzeptieren ist sehr, sehr wichtig, um letztendlich beim Pitchen immer besser zu werden.
Gute Tipps von dir. Ja, wir haben es gehört, es gibt ja viel, das man beachten muss. Manches klingt vielleicht komplizierter, als es tatsächlich ist. Ein paar Dinge, die man schon sehr beachten sollte. Wir werden uns diese Dinge alle annehmen und ja mit dir und anderen Expertinnen und Experten eben diesen Fragen auch noch in Zukunft in unserem Podcast nachgehen. Ich sage jetzt mal vielen Dank, lieber Kambis. Ja, zum Abschluss, wir heißen ja Sound of Business. Hast du so einen Business-Sound oder ein Lied, das dich immer motiviert?
Ja, so einen speziellen Sound herauszupicken ist schwierig, aber worauf ich stehe, und das ist sicher was ganz Eigenes, ich stehe natürlich auf so Orchestermusik, und da gibt's für so Filmtrailers, gibt's eigene Studios, die nur speziell Musik für solche Trailer produzieren, unter anderem Audio Machine oder Two Straps from Hell. Und das sind super, super Sounds, die sie da produzieren, und die motivieren mich, die höre ich auch während der Arbeit, die habe ich damals schon gehört als aktiver Unternehmer, aber das mache ich mittlerweile auch bei der Wirtschaftskammer genauso.
Sehr gut, haben wir jetzt einen Musiktipp von dir auch noch bekommen. Kambis, ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die spannenden Einblicke mit dir.
Danke ebenso und auch danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Das war Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.